Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Two on One, dem Eintracht Lamsheim Basketball Podcast. Unser heutiger Gast ist der Sebastian Holzheu. Wir sind per Zufall auf ihn aufmerksam geworden, und zwar durch einen Artikel in der Rhein-Neckar-Zeitung. Denn Sebastian hat eine ganz außergewöhnliche Lebensgeschichte, die wird er uns gleich nochmal ganz genau schildern. Außerdem ist der Sebastian Nationalspieler bei den Rollstuhlbasketballern, war auch 2016 bei den Olympischen Spielen dabei und hat einen eigenen Podcast. Das interessiert uns beide natürlich ganz brennend. Der nennt sich Ob du behindert bist. Das Interview mit Sebastian folgt jetzt hier direkt. Wir wünschen euch ganz viel Spaß.
Heute wieder in gewohnter Podcast-Manier sitzt der Andi neben mir. Hallo Andi.
Hallo, danke, dass du mich immer Hallo sagen lässt.
Ja, gern. Du kannst mir noch was kurz erzählen. Willst du was sagen?
Mach du mal.
Alles klar. Wir sind Corona-konform heute hier, haben beide einen Test heute Morgen gemacht. Uns geht's auch beiden gut und sind jetzt hier heute, weil wir einen neuen Gast bei uns in der Sendung haben. Hallo Sebastian.
Hi, servus. Freut mich, hier zu sein.
Ja, uns freut's auch, dass du da bist. Ich würde sagen, wir starten direkt. Und zwar gibt's bei uns die 24 Sekunden, Sebastian. Da hast du jetzt 24 Sekunden Zeit, dich vorzustellen. Ich würde sagen, auf die Plätze, fertig, los.
Ja, okay, dann versuche ich mal innerhalb von den 24 Sekunden möglichst viel reinzuhauen. Ich bin der Sebastian, bin 23 Jahre alt und ich spiele Rollstuhlbasketball. Rollstuhlbasketball ist wirklich meine Leidenschaft, mein Leben. Ansonsten mache ich noch sehr viel Fitness so nebenbei und ich spiele in Tübingen, genau. Ich komme aus Baden-Württemberg und ja, war früher auch in der Nationalmannschaft.
Oh, da hatten wir mal ein super schönes Signal heute. Ich fand meins zwar schöner, aber Punktlandung auf jeden Fall. Buzzerbeater.
Sehr gut.
Hast du denn auch schon mal einen Buzzerbeater geworfen, Sebastian?
Oh, das ist eine gute Frage. Also ich habe auf jeden Fall noch nie einen Game Winner geworfen, glaube ich. Das auf gar keinen Fall, wenn überhaupt mal zur Halbzeit oder so. Das war aber dann, ja, ein Buzzerbeater war es vielleicht schon, aber kein wirklich wichtiger für den Spielstand.
Okay, aber ja, ist ja trotzdem, wenn er mit der Sirene reingeht, ist ja irgendwie immer was Besonderes, ne?
Ja, war ein geiles Gefühl.
Sebastian, wir gehen direkt zu unserer zweiten Kategorie weiter, und zwar ist es unsere Starting Five, damit unsere Zuhörer dich noch ein bisschen besser kennenlernen können. Und wir fangen mit der Klassikerfrage an. Wie bist du zum Basketball gekommen?
Ja, okay, also ich war so als Kind, war ich nie der große Basketball-Fan, muss ich ganz offen sagen. Fußball war halt immer so die Leidenschaft, wie man es halt irgendwie kennt. Und dann bin ich 2006 in Rollstuhl gekommen und dann war ich aber so, hey, was soll ich denn jetzt für eine Sportart machen? Und dann war ich irgendwann mal bei einem Tryout vom Rollstuhlbasketball, dachte so, ja, das ist ganz nice, habe mich aber wirklich nie groß weiter dafür interessiert. Hab dann in Tübingen das kennengelernt und fand es dann doch irgendwann von Mal zu Mal geiler und seitdem hänge ich dran und lieb's einfach.
Wer hat dich denn, nachdem du angefangen hast zu spielen, so Basketball-mäßig geprägt? Gibt es da vielleicht Vorbilder oder auch Trainer, die dich geprägt haben?
Also ich muss jetzt hier die klassisch deutsche Antwort leider nehmen, und zwar war es einfach Dirk Nowitzki, und es war relativ simpel. Ich hatte so als Kind schon immer so geguckt, welcher Prominente hat denn mit mir am selben Tag Geburtstag, und dann war es halt Dirk Nowitzki, ich hatte dieselbe Haarlänge wie der und dann, ja, habe ich ihn einfach gefeiert, habe dann noch mehr Spiele von ihm gesehen und ja, Vorbild ist dann wirklich easy Dirk Nowitzki.
Also dafür muss man sich nicht entschuldigen. Ich glaube, wir beide, Flo, wurden auch von Dirk Nowitzki geprägt.
Auf jeden Fall, ja. Ich habe gerade auch unter meinem Pulli ein Dirk Nowitzki-T-Shirt an.
Ja, sauber.
Hast du denn bestimmte Rituale vor einem Spiel oder während einem Spiel, nach einem Spiel? Gibt es da was bei dir?
Oh, das ist eine gute Frage. Da habe ich mir selber nie so groß Gedanken gemacht. Also vor einem Spiel, klar, der erste Korb muss rein und der letzte muss rein. Egal ob im Training oder beim Basketball generell. Ich versuche einfach, dass der erste reingeht, damit ich ein gutes Gefühl habe. Und dann muss der letzte im Endeffekt vor dem Ende vom Training oder vor dem Ende vom Spiel muss auch rein.
Sebastian, was ist denn deine Stärke im Basketball?
Meine Stärke ist tatsächlich meine Defense und meine Spielübersicht. Ich bin immer der, so ziemlich tatsächlich auch mit in Deutschland, mit den vergleichsweise im Durchschnitt längsten Armen. Und das ist dann immer schon gefürchtet gewesen, auch in der Verteidigung, dass ich dann die Spielübersicht hatte. Die Leute dachten, yo, der ist ja gar nicht mal so groß im Stuhl gewesen. Da kann man easy drüber spielen. Und dann strecke ich meine Affenarme nach oben aus und dann habe ich den Ball.
Das ist doch eine recht gute Eigenschaft, oder? Also da ist man dann über so Affenarmen eigentlich sehr froh drum.
Auf jeden Fall. Also das ist ein großer Vorteil. Wenn man mich klassifiziert, auch so die Mitspieler oder so, ist es immer der mit den Affenarmen.
Dann sind wir schon bei der letzten Frage. Und zwar, hast du schon mal was von dem Verein Eintracht Lamsheim gehört? Oder speziell auch von unserem Podcast?
Also bevor ihr mich angeschrieben habt und bevor ich den Kontakt zu euch hatte, muss ich ehrlich gesagt sagen, nein.
Das ist auch immer die klassische Frage, um da nachzuschieben, die Einladung. Sehr gerne kannst du bei uns in der Halle mal vorbeischauen, sofern das natürlich auch wieder möglich ist.
Super gerne, dann würde ich euch direkt mal hier in meinen Sportstuhl setzen, dann könnt ihr mal gucken, wie es ist, einen Basketball zu werfen aus einer Sitzposition.
Das hört nach einem Date an, oder?
Ja, sauber, machen wir's.
Genau, dann kommen wir schon zu unserem nächsten Punkt. Und zwar wollen einfach jetzt nochmal ausgiebiger über diese Geschichte informiert werden, wie du zum Basketball gekommen bist. Du hast jetzt gerade schon angedeutet, wie das bei dir ungefähr war. Aber jetzt kannst du auch gerne in einer längeren Version uns nochmal erzählen.
Also ich habe eine Grunderkrankung seit der Geburt gehabt, die nennt sich Proteus-Syndrom. Ich konnte bis ich neun war, konnte ich laufen, zwar nur humpelnd, aber es ging. Und deswegen war Sport davor auch gar nicht so wirklich für mich möglich gewesen. Dann hatte ich 2006 eine schlimmere Erkrankung, lag ein halbes Jahr im Krankenhaus, 3 Wochen im künstlichen Koma und wurde dann auch von den Ärzten zum Sterben nach Hause geschickt. Und dann war aber so familiäres Umfeld und Katze und alles wirklich so für meine Psyche so wichtig, dass es dann meinem Körper besser gegangen ist. Und nachdem ich dann eben im Rollstuhl gesessen bin, durch das lange Liegen, Sehnenverkürzung, Muskelschwund, habe ich so gedacht, hey, eigentlich, ich bin schon so nach dem Motto am untersten Ende gerade, jetzt will ich mich irgendwie wieder hochpushen. Und dann war ich eben in einem Tryout mal von einem Rollstuhlbasketball und fand das eigentlich ganz nice und ganz nett. 2011 bin ich an eine Schule gekommen, an ein Internat, und da gab es dann auch nach der Schule in diesem Internat in den Sporthallen auch verschiedene AGs, und eins davon war dann eben Rollstuhlbasketball, und da bin ich dann einfach mal mitgegangen und habe das so gefeiert, habe gemerkt, dass ich das kann, dass ich da gar nicht so scheiße drin bin. Hab's dann, ja, fand's einfach super geil, bin dann nach Tübingen gegangen, weil das für mich mit die nächste war und die uns damals auch ein Jugendtraining angeboten haben. Ja, seitdem hänge ich dran, seitdem habe ich meine Erfolge und Niederlagen in dem Sport gehabt. Genau.
Viele von uns haben Rollstuhlbasketball vielleicht bei den Paralympics zum Beispiel schon mal gesehen, und trotzdem wissen wir ja relativ wenig über diese Sportart oder über den Sport. Ja, das ist uns beiden, Flo und mir, ja auch aufgefallen, als wir hierfür ein bisschen recherchiert haben, dass wir dann auch einige Sachen gelernt haben. Und das wollen wir jetzt auch den Zuhörern ein bisschen beibringen. Da bist du ja ein absoluter Fachmann dafür. Was braucht man denn, um Rollstuhlbasketball zu spielen?
Also man braucht, ziemlich sicher kann man sagen, man braucht einen speziellen Sportrollstuhl. Also man, natürlich kann man auch in einem normalen Rollstuhl Basketball spielen, aber das ist dann halt eher so ein bisschen wie wenn man draußen mal irgendwie in der Sonne chillt, auf den Korb geht und dann ein paar Körbe wirft. Mehr ist es nicht. Wenn man wirklich den Sportrollstuhlbasketball ausüben will, dann braucht man ein Sportgerät, eben einen Basketballrollstuhl. Und jetzt bin ich mal ganz asozial und frage andersrum. Wie viel würdet ihr schätzen, kostet denn so ein Basketballrollstuhl?
Ich mach mal den Anfang. 7.500 Euro.
Da bist du gar nicht mal so weit weg.
Ja, ich hätte auch sowas zwischen 5.000 und 8.000 Euro.
Da seid ihr ziemlich gut dran tatsächlich, weil ganz oft höre ich so, ja, 1.500, 2.000, wenn überhaupt. Und es kommt also natürlich immer aufs Produkt an. Es gibt natürlich irgendwie den Porsche unter den Basketball-Rollstühlen oder halt, ja, das kleine, schäbige Auto, sag ich jetzt mal. Zwischen 5.000 und 8.000 ist, glaube ich, eine ganz gute Aussage. Es kann bis zu 10.000 gehen, je nachdem, was man will. Und der Basketball-Rollstuhl, um es einfach kurz für den Zuhörer ein bisschen zu beschreiben. Jeder hat bestimmt schon mal einen ganz normalen Rollstuhl gesehen, aber der Basketballrollstuhl hat dann einfach deutlich schrägere Räder, damit man doch deutlich wendiger ist, hat kleine Vorder- und Hinterräder, einfach auch für die Stütze, weil es dann doch manchmal sehr, sehr chaotisch und man knallt einfach doch deutlich öfter aufeinander, als man denkt. Dann hat auch jeder Basketballrollstuhl dann meistens einen Sicherheitsgurt, weil es dann einfach mal sein kann, dass man zusammen mit dem Sportrollstuhl einfach umfliegt, wirklich auf die Fresse fliegt und nicht dann aus dem Rollstuhl weiß Gott wohin fliegt, das wäre dann nicht so geil. Und wie man es halt von einem Boxauto noch kennt, hat der Basketballrollstuhl vorne noch so eine runde Stoßstange.
Ja, schon, da muss ich sagen, ich habe ja mal, um es vorwegzunehmen, in deinen Podcast reingehört, und da hast du auch schon beschrieben, dass es jetzt gerade auch der Fall ist, dass du einen neuen Rollstuhl bekommst und auch durch den neuen Rollstuhl ein professionellerer als dein vorhergehender ist, die auch nochmal neue Ziele setzen möchtest zum Thema Rollstuhlbasketball. Wie, da jetzt mal einfach nur nachgefragt, wie ist denn da der Stand und wie zufrieden bist du mit dem neuen Gerät? Und auch die Frage, was wird denn da auch tuningmäßig gemacht? Gibt es da dann verschiedene Rollen, die dann auch eingesetzt werden oder wo man schon merkt, oh, der hat ihn aber ganz schön aufgetunt im Gegensatz zu unseren Rollstuhlen?
Also ja, Tuning ist ein bisschen schwierig gesagt. Jeder Basketballrollstuhl wird halt speziell auf den Mensch, auf die Behinderung angepasst. Also das ist wirklich ein super akribischer Prozess, das Anpassen, dann speziell Schweißen und so weiter. Zum Beispiel, ich habe bei meinem neuen Sportstuhl habe ich eine Sitzschale, und das ist dann schon das etwas hochwertigere Modell, sag ich jetzt mal, weil ich da dann auch gleichzeitig einfach deutlich besser sitze. Und du hattest ja auch gerade gefragt, wie so ein bisschen der Stand ist. War dann schon ein sehr, sehr, sehr langwieriger Prozess, bis ich den jetzt mal gehabt habe. Und aktuell ist er sogar auch gar nicht bei mir, weil ich den wieder tatsächlich nach Rheinland-Pfalz geschickt habe, nach Trier, um den dann nochmal fertig machen zu lassen. Da muss dann unter anderem noch ein Bezug drauf, weil der ist noch nicht ganz fertig gewesen. Ich bekomme einen neuen zweiten Sitzgurt und meine Fußstütze ganz vorne, die muss auch nochmal ein bisschen angepasst werden. Also man setzt sich halt rein, wenn er noch nicht ganz fertig ist und dann guckt mal, passt da, was kann man noch ändern? Das würde ich dann als Tuning bezeichnen, auf jeden Fall.
Das heißt, die werden dann auch kurz von den Schiedsrichtern gecheckt überhaupt, die Rollstühle, weil man da nachschauen möchte, ob die alle auf dem gleichen Stand sind?
Ja, tatsächlich ist dem so. Also zum einen muss der Schiedsrichter halt gewährleisten, dass der Sportstuhl jetzt nicht irgendwie irgendwelche scharfen Kanten hat oder sonst was. Und bei internationalen Turnieren ist es dann sogar der Fall, dass man darf halt nur auf einer bestimmten Sitzhöhe sitzen. Das kommt auf die Klassifizierung dann am Ende sogar an. Und da wird dann tatsächlich auch mit einem Maßstab und alles wirklich gemessen, ob die Maximalhöhe überschritten ist. Wenn ja, dann darf der Spieler halt nicht am Turnier teilnehmen oder muss noch irgendwas modifizieren.
Sebastian, jetzt hätte ich noch eine Frage zum Sportrollstuhl. Und zwar, das kennt ja auch jeder Basketballer, sehr wahrscheinlich auch du. Man macht die Sporttasche auf in der Halle und man hat die Schuhe vergessen, ja, die Basketballschuhe. Was wäre denn, wenn du jetzt zum Beispiel zum Spiel fährst und hast deinen Sportrollstuhl aus irgendeinem Grund vergessen? Könntest du dann mitspielen? Gibt es Ersatzrollstühle oder ist es dann absolut unmöglich, dass du das Spiel mitspielen kannst?
Also ich würde jetzt lügen, wenn ich behaupten würde, das wäre mir nicht schon mal passiert. Ich kann froh sein, dass es ein Heimspiel war. Dann habe ich gesagt, Mama, komm mal bitte kurz her, ich habe meinen Sportstuhl vergessen, ich war ein bisschen doof. Okay, wenn du die Sportschuhe vergisst, dann ja, entweder, da kannst du ja zur Not zum Beispiel im Training ja noch mit Straßenschuhen vielleicht noch trainieren. Aber wenn du halt auch nur einen Reifen oder so vergisst, dann bist du halt komplett am Arsch beim Rollstuhlbasketball. Natürlich, wenn irgendwie, keine Ahnung, der Verein von einer bestimmten Marke gesponsert wird oder so, dann hat man vielleicht sogar noch Ersatz. Reifen da, aber wenn du dein Sportgerät vergisst, dann bist du komplett am Arsch, weil du kannst halt nicht wirklich mit deinem Alltagsstuhl spielen, zumindest nicht auf einem hochklassigen Niveau.
Okay, ja, nee, weil jeder kennt ja diese eine Mitspielerin oder diesen einen Mitspieler, der in der Halle steht und dann doch merkt, dass er seine Schuhe vergessen hat und auch schon mal in die Bretouille gekommen ist. Das warst du auch mal, das war jeder
ja,
vielleicht
schon
mal. Das
waren wir beide auch schon mal.
Oder in Unterhosen mittrainiert hat, ja, das gab's alles schon mal. Ich wollte jetzt nochmal darauf hinaus, die Klassifizierung haben wir gerade angesprochen. Es ist ja irgendwie so eine Rechenarbeit. Wenn ich das richtig verstanden habe, könnten ja auch der Andreas und ich beim Rollstuhlbasketball mitspielen. Bin ich da auf dem richtigen Stand? Wenn nicht, kannst du es uns nochmal erklären.
Da bist du auf dem richtigen Stand. Du könntest auf jeden Fall beim Rollstuhlbasketball mitmachen. Aber das einzige Problem, du könntest nur national spielen. Also international hättest du keine Chance, weil du keine Minimalbehinderung hast. Also du müsstest dir zumindest, wenn du da Bock drauf hättest, dein Knie mal kurz zerschmettern oder so. Dann könnte man drüber nachdenken, ob du dann international spielst, aber ja.
Gerade nicht so Lust drauf. Ja, jetzt nimm's mir nicht böse.
Ja, die Klassifizierung, das ist gar nicht mal so schwierig zu erklären. Man muss es halt irgendwie verstehen. Du kannst dir vorstellen, du und der Andreas, die habt halt beide wenig, beziehungsweise ihr habt halt gar keine Behinderung so. Und es wäre ja dann super unfair, wenn jetzt 5 von euch gegen 5, ich sag's jetzt mal ganz salopp, gegen absolute Vollkrüppel spielen würden, weil da hättet ihr einfach dann einen Vorteil. So, dann wird so geregelt, dass eben nur eine bestimmte Maximalpunktzahl auf dem Spielfeld sein darf, von national 14,5 und international 14 Punkten. Also dass dann, sagen wir mal, ihr beide, weil ihr keine Behinderung habt 4,5 Punkte. Ja, die Spannweite geht von 1 bis 4,5. Also Leute mit einer deutlich höheren Behinderung haben dann nur einen Punkt und Leute mit einer niedrigen bis gar keinen Behinderung haben dann 4,5 Punkte. Dann ist der Fall einfach so, dass man eben nur diese 14,5 bzw. 14 Punkte auf dem Spielfeld haben kann und so setzt sich das Team dann zusammen. Also sagen wir mal als Beispiel zwei Center mit 4,5 Punkten, dann noch zwei Lowpointer mit einem Punkt, dann kommen wir auf 11 Punkte und dann noch ein mittlerer Spieler mit 3 Punkten als Beispiel.
Wer legt das Ganze fest, diese Klassifizierung? Macht das der Schiedsrichter vorm Spiel? Gibt es da eine Institution, die das festlegt?
Also das ist wirklich ein bisschen schwierig und ein bisschen großer Prozess. Also man muss halt, zum einen braucht man irgendwas vom Arzt, irgendein Attest oder irgendwas. Und auf der anderen Seite, da gibt es dann also auch wirklich Klassifizierer, die das dann machen. Die gucken sich dann einen an, gucken, wie gut ist deine Rumpfstabilität, wie gut bewegst du dich im Stuhl. Dann wird dir mal der Ball zugepasst und wenn du den und den Ball fangen würdest und den anderen dann nicht, dann kann man halt sehen, dass deine Rumpfstabilitur nicht ganz so gut ist wie bei zum Beispiel einem anderen. Es wird schon irgendwie immer teilweise verglichen, aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, ja, die Klassifizierungen in den verschiedenen Ländern sind dann doch leider Gottes etwas unterschiedlich, weil ich kann jetzt mal als Beispiel sagen, auf einem Turnier, wo ich war, war es dann zum Beispiel die türkische Mannschaft, wo dann gefühlt alle, die doch niedrigere Punkte hatten, zum Beispiel 1,0 oder 2, wo man eigentlich sagen würde, die sind sehr, sehr behindert, nehmen dann kurz mal ihren Stuhl, stehen auf und tragen den mal über die Tribüne, so nach dem Motto. Und das dann halt nicht wirklich immer fair. Aber deswegen wird dann auch irgendwann international klassifiziert, um dann einfach doch eine einigermaßen fairnesshalber Sache zu gewährleisten.
Was sind denn noch weitere Regelunterschiede zum Fußgängerbasketball?
Also es gibt tatsächlich gar nicht so den großen Unterschied zwischen dem normalen Basketball und dem Rollstuhlbasketball, wie man es eigentlich denken würde. Also erstmal, das Spielfeld ist gleich groß, die Dreierlinie ist genau gleich weit entfernt, Freiwurflinie und alles, selbe Regeln, selbe Linien. Die einzigen Regelunterschiede sind halt wirklich zum einen der Schrittfehler. Also bei euch ist es, glaube ich, 3 Schritte und dann muss man dribbeln oder so. Bei uns ist es dann auch 2-mal ziehen und dann muss man einmal dribbeln, weil sonst hat man eben dann auch den Schrittfehler gemacht. Und die andere Regel, wo der Unterschied ist, du hast keinen Doppeltrippel im Rollstuhlbasketball. Also wenn ihr dann steht und nur noch einen Sternschritt machen könnt und dann halt, ja, passend schießen, werfen, können wir halt den Ball wieder vor uns legen, Ball dribbeln und dann irgendwie so versuchen, am Gegner vorbeizukommen.
Ja, mit den 3 Schritten hat man eben gemerkt, dass du viel NBA schaust, Sebastian.
Ach, Gott sei Dank. Oder ist es in Deutschland anders?
Ja, es sind 2 Schritte. Der Flo hat mich gerade schon angegrinst, weil er mal jemanden korrigieren darf.
Der Andi hat den Witz nicht verstanden, weil in der NBA wird ja oft mal drüber hinweggeschaut, ja, wenn dann doch der Superstar zu einem Monster-Dunk ansetzt, ja, und dafür dann doch 3 Schritte braucht. Das meinte ich mit der NBA.
Stimmt.
Jetzt muss ich meine Witze schon hier erklären. Das gibt's doch nicht. Eieiei. Nee, aber Sebastian, bei uns war jetzt auch nochmal die Frage einfach auf dich bezogen. Also du hast schon gesagt, dass du in Tübingen spielst. Vielleicht kannst du noch ein bisschen mit in deinen Basketballalltag nehmen. Der sieht natürlich jetzt auch ganz anders aus, aber kannst du mal kurz uns wiedergeben.
Wir von Tübingen, RSKV Tübingen, wir spielen aktuell in der 2. Bundesliga. Das ist die 2. höchste Liga. Aber man kann auf jeden Fall sagen, das ist ein ganz, ganz, ganz großer Unterschied zwischen Profi-Basketball, also der 1. Liga ist und alles, was drunter kommt. Also selbst die 2. Liga ist dann doch sehr, sehr schwierig zu professionalisieren, muss man einfach so sagen.
Gibt es eine 3. Liga dann auch oder wie weit geht's da runter?
Es gibt Landesliga, Oberliga, Regionalliga. Das sind so, also es gibt tatsächlich nicht so viele Systeme und Ligen, wie man kennt. Unten beginnt es mit der Landesliga, danach kommt die Oberliga, dann die Regionalliga und dann schon 2. und 1. Bundesliga.
Jetzt ganz doofe Frage vielleicht auch noch, Damen und Männer getrennt oder spielen sie zusammen?
Oh, stimmt, das habe ich bei den Regeln vergessen. Gut, dass du es sagst, ey. Also die spielen auf jeden Fall zusammen. Und also auch bei den Klassifizierungen gibt es dann noch einen Frauenbonus. Die Frauen haben dann 1,5 weniger Punkte. Das heißt zum Beispiel, wenn jetzt eine Teamkollegin von mir, die hat genauso wenig irgendwie an den Beinen wie ihr beide, sag ich jetzt mal. Und die hat dann aber anstatt mit 4,5, würde sie mit 3,0 Punkten spielen. Einfach um da auch noch ein bisschen Fairness halber zu gewährleisten. Aber das ist dann auch tatsächlich nur national so. International haben die ganz normale Klassifizierungen, weil da spielen sie dann auch international Frauen gegen Frauen, Männer gegen Männer. Nur national sind es dann halt gemischte Teams meistens.
Beschreib uns mal so ein typisches Training, was bei euch, ich weiß, gerade nicht abläuft, aber gehen wir mal davon aus, ihr würdet gerade trainieren, wie so ein Training bei euch abläuft.
Tatsächlich, Gott sei Dank, trainieren wir sogar gerade. Das ist doch wirklich was, ja, mein Alltag doch wenigstens ansatzweise normal macht. Ja, wie sieht unser typisches Training aus? Also erstmal fangen wir halt ganz simpel an mit Korblegern, dies, das, links, rechts, 3 Positionen werfen, also so ein klassisches Warm-up, wie man es dann kennt. Und dann gehen wir doch meistens schon in Systeme, 3 gegen 2, 4 gegen 3, Dreierlauf, so wie man es halt auch irgendwie ganz normal kennt. Zocken ist gerade relativ viel, weil wir einfach gerade keine Liga haben und dann auch ein bisschen den Spaß uns noch irgendwie dadurch holen wollen. Und ab und zu, das sind dann so wirklich von allen, ja, Rollstuhlbasketballern, Basketballern, wie man es dann auch kennt, nennen wir es bei uns Chair Skills, weil halt Rollstuhl und so, ganz simpel. Und die Chair Skills sind dann wirklich der Fall, dass man dann an seinem Stuhl pushen muss, dauerhaft wirklich Ausdauer, Kraft und alles trainieren muss. Das wird dann meistens zum Ende vom Training gemacht, zumindest bei großen Mannschaften, einfach um da nochmal alles rauszuholen und dann auch mit einem guten Muskelkater oder mit guten, schwachen Muskeln dann einschlafen zu können.
Welche Positionen gibt es denn genau beim Rollstuhlbasketball? Gibt es da auch das klassische Aufbau, Flügel, Center oder die 1 bis 5, wie man sie kennt, aus von den Zahlen her?
Ja, genau. Also es ist auch da gar nicht so unterschiedlich. Wir sprechen jetzt nicht wirklich von Point Guard, Shooting Guard und so weiter. Wir sprechen halt tatsächlich auch, wie du es gerade gesagt hast, gibt dann einen Aufbauspieler, der dann halt oben in der Mitte spielt. Dann gibt es die 2 kleinen Flügelspieler in der Regel und dann die 2 großen Center, wo man dann nochmal theoretisch unterscheiden könnte zwischen dem klassischen Brett-Center, dann einfach versucht, sich in die Zone zu preschen, und dem anderen doch etwas wendigeren Center, den man dann theoretisch als Power Forward bezeichnen könnte.
Okay, und wie sieht dann so ein klassisches System, was ihr spielt oder eine Aufstellungsform, die ihr spielt? Man kennt ja das vier Außen, dass wir einen Innenspieler haben oder fünf Außen. Gibt's eine klassische Aufstellungsform, die viele spielen oder ein bestimmtes System, was gern gespielt wird?
Gar nicht so krass, würde ich jetzt mal sagen. Also es gibt auf jeden Fall, in der Defense wird meistens eine Zonenverteidigung gespielt. Einfach, ja, wir haben halt große, fette Rollstühle, so nach dem Motto, und dann müssen die Angreifer erstmal gucken, dass wir da irgendwie dran vorbeikommen. Da würde es sich einfach nicht anbieten, wenn man ein breites Feld macht, groß die Mannverteidiger deckt. Also natürlich gibt's auch die Presse, die Mannverteidigung, so ist es auf jeden Fall schon. Und in der Offense wird dann, es kommt ein bisschen immer drauf an, es gibt den Wurfschirm, ganz klassisch, wo du das vorstellen könnt, da steht dann auf einer Zonenseite stehen zwei Verteidiger, in der Mitte steht dann, also in der Mitte zwischen den beiden steht einer von unseren Angreifern und dahinter steht dann der starke Schütze, der sich dadurch dann eben einen gewissen Raumvorteil verschafft. Und ansonsten Pick and Roll, Seal High, Seal Low, das sind so die Klassiker.
Okay, und wie sieht so ein Pick-and-Roll im Rollstuhlbasketball aus? Beschreib das mal aus so einer Situation als Blocksteller und auch als Dribbler.
Also tatsächlich ist es gar nicht mal so zwingend, dass einer von den beiden, die da irgendwie in das System integriert sind, der ballführende Spieler ist. Es kommt natürlich immer drauf an, wenn man einen starken Ballhändler hat, dann safe. Auf jeden Fall, aber meistens hat dann der Aufbauspieler einfach den Ball und der Flügelspieler wie auch der Center spielen das System dann meistens auf der Seite. Und dann kannst du dir so vorstellen, dass der Flügelspieler versucht, seinen Gegenspieler irgendwie bei sich zu halten. Dann kommt der Center hoch, um da wirklich einen Pick zu stellen. Klemmt dann auch teilweise noch ein bisschen dazwischen. Guckt natürlich, dass der Schiedsrichter nicht zwingend mitbekommt. Und dann versucht der Flügelspieler, den Center durch einen Seal sich so dem anderen Verteidiger in den Weg zu stellen, dass der Center dann freie Fahrt rein hat. Also das Pickstellen im Rollstuhlbasketball sieht dann nochmal ein bisschen anders aus wie beim normalen Läuferbasketball. Weil beim Läuferbasketball stellst du dich ja ganz kurz davor und rollst dann mehr oder weniger schon ab. Beim Rollstuhlbasketball hast du halt einfach eine viel, viel größere Fläche, die du dem Gegner in den Weg stellen kannst, sodass der nicht mehr groß an dir vorbeikommt. Und dann kann man den Gegner auch nochmal kurz hinter sich halten und dann, wenn man ein bisschen mehr Freiraum hat, weil der Ballhändler und der andere den Freiraum geschaffen haben, dass der dann irgendwie 1-0 oder so in die Zone kommen kann.
Du hast ja auch schon international gespielt. Unterscheiden sich die Länder nochmal speziell in ihrer Spielweise? Gibt es da auch große Unterschiede oder sticht da jemand besonders heraus vielleicht?
Natürlich ist es schon so ein bisschen unterschiedlich. Man merkt halt schon, die Länder, wo etwas professionellere Ligen haben, da ist es, sind die internationalen Mannschaften dann noch deutlich besser. Also aktuell würde ich sagen, geht nichts über die englische Mannschaft und auch die amerikanische Mannschaft. Das sind da wirklich so die absoluten Topstars. Von Deutschland kann man sagen, die sind auch immer gut dabei. Die spielen sehr gerne schnellen Basketball. Und ansonsten, also es gibt schon ein paar gute Länder. Kanada ist immer sehr weit oben. Australien ist immer sehr weit oben. Australien hat tatsächlich auch ein sehr, sehr gutes Förderungssystem, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und Spanien hat auch somit die beste Liga, würde ich fast sagen.
Du warst ja ebenfalls, wie die Gäste in unserer letzten Folge, Junior-Nationalspieler in der U22. Du kannst ja vielleicht auch mal einen Eindruck schildern, wie das ist, wenn man für Deutschland spielen darf.
Es ist halt auf jeden Fall ein unbeschreibliches Gefühl, als ich das mitbekommen habe, beziehungsweise als ich das erste Mal für die U19 nominiert wurde. Beim Rollstuhlbasketball gibt es halt die A-Mannschaft, die U22 und die U19 und bei den Frauen auch die A-Nationalmannschaft und die U25 der Frauen. Aber als ich damals für die U19 dann nominiert wurde und das erste Mal so die Möglichkeit zu haben, den Adler auf der Brust zu tragen, muss ich halt offen sagen, war einfach nur super, super geil. Und das ist auch was ich nie vergessen werde. Auch die ganzen Turniere, wo wir hingefahren sind. Dubai war irgendwie zweimal, einmal Marokko, Frankreich, Italien, also es war wirklich der Wahnsinn.
Du hast ja auch wirklich einen sehr interessanten Titel dann auch errungen. Ihr seid bei der EM Zweiter geworden. Kannst du einfach mal so ein bisschen einen Einblick in dieses Turnier geben?
Das war das Turnier in Italien. Da hatten wir auch im Jahr oder zwei Jahre davor hatten wir auch schon eine Europameisterschaft U22. Da wurden wir Dritter. Das war tatsächlich sehr, sehr gut gelöst. Es war in Lignano, heißt die Stadt. Da war das Hotel wirklich, ja, 20, 30 Meter von der Halle entfernt und das war wirklich ein cooles Turnier. Ich muss ganz offen sagen, ich war damals auf jeden Fall keiner, der irgendwie in der Starting Five stand oder so. Ich war derjenige, der wirklich für die Teammoral tatsächlich gut war, der viel auf der Bank gesessen hat. Aber trotz allem so, das Finale zu verlieren, war dann schon sehr, sehr bitter. Da ist auch tatsächlich bei mir die eine oder andere Träne dann am Ende vergossen worden, weil es halt einfach, wir haben mit einem Punkt verloren, hätten dann theoretisch U22 Europameister werden können. Das war dann natürlich sehr bitter, aber es war ein super, super cooles Turnier und ja, einfach die Jungs mit denen zu spielen, das hat einfach mega viel Spaß gemacht.
Das hört schon ein tolles Erlebnis an. Ich würde jetzt aber ganz kurz, Sebastian, aus der Halle rausgehen. Und zwar war für mich der Freiplatz früher so der Punkt, wo ich zum Basketball gekommen bin und auch sehr viel im Sommer Zeit verbracht habe. Ist der Freiplatz für dich auch eine Anlaufstelle? Weil die Rollstühle, hast du jetzt gesagt, sind ja schon auch auf die Halle ausgelegt. Also gehst du auf den Freiplatz als mal zocken?
Ja, aber das ist tatsächlich sehr, sehr selten der Fall. Also wenn dann so Tartarboden, das ist noch theoretisch eine Option. Es kommt ein bisschen auf die Bereifung an, die der Sportrollstuhl hat. Ist nicht wirklich zwingend geil für den Sportstuhl selbst. Also außerhalb von der Halle ist es dann nicht immer leicht zu trainieren. Wie gesagt, natürlich kann man mit seinem Sportstuhl mal auf den Tartarboden gehen. Mit seinem Alltagsstuhl dann ein paar Körbe zu werfen, ist natürlich auch immer eine Option. Das mache ich auch einfach so freizeitmäßig, definitiv. Aber dadurch, dass es halt eine ganz, ganz andere Wurfposition ist, eine ganz andere Sitzhaltung teilweise, hat man dann auch irgendwie ein bisschen die Befürchtung, seinen Wurf irgendwie zu zerstören. Und deswegen, ja, mit Freunden geht man natürlich mal raus, aber lieber trainiere ich dann schon in der Halle auf jeden Fall.
Also ist da der Ersatz vielleicht mehr so dieses Fitness-Thema, was du vorhin schon angesprochen
genau,
hast?
Okay. Genau.
Wir würden jetzt auch zum nächsten Punkt gehen, Sebastian. Und zwar gibt es da eine ganz tolle Geschichte. Du warst bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro dabei, 2016. Wie kam es denn dazu? Kannst du uns das etwas ausführen?
Ja, also ich habe halt irgendwann mal eine E-Mail bekommen von der deutschen Sportjugend. Da wurde das halt irgendwie geschildert, dass die irgendwie zu den Olympischen und Winter-Olympischen Spielen machen die halt so ein Camp, ja, für 50 Jugendliche. Ja, da habe ich mich dann einfach beworben und wurde dann glücklicherweise dann aufgenommen. Für mich war immer so die Frage, also das Camp gab es auch für die Paralympischen Spiele. Und da habe ich aber gesagt, nee, will ich nicht wirklich hin. Auf der einen Seite, hey, irgendwann will ich später vielleicht bei den Paralympics spielen. Wäre natürlich ein Traum von jedem irgendwie, jedem großen Sportler. Aber auf der anderen Seite wollte ich das Thema Olympische Spiele einfach mal mitnehmen, dort auch die Leute kennenlernen. Ich habe auch ein, zwei bekanntere Leute dort treffen können, das auf jeden Fall. Die Zeit dort, das war wirklich so meine beste Reise, da könnte ich wirklich Stunden drüber reden.
Ja, gern. Da fangen wir doch direkt mal an. Wen hast du denn Berühmtes getroffen? Wir waren denn da so am drucksvollsten? Top 3.
Top 3. Oh, jetzt vertue ich mich mit dem Vornamen, ey. Fabian Hambüchen heißt er, oder?
Ja. Fabian.
Ja, genau.
Florian sitzt hier bei mir, Fabian ist der Turner.
Ich bin damals nicht zu Olympia mit. Ich war zwar auch eingeladen, aber wir hören uns jetzt hier nur, Sebastian. So.
den habe ich getroffen. Wir hatten nämlich damals die Möglichkeit, das Olympische Dorf zu besuchen. Zumindest eine kleine Gruppe von uns waren dann auch im deutschen Haus drinne und haben dann da ja auch die ganzen Turner getroffen. Ein paar der Handballer durften wir treffen und dann waren wir auch irgendwann im deutschen Haus. Das gibt's ja dann auch nochmal immer extra. Und da konnte man halt auch so alle, die irgendwie da waren, konnte man mal mit denen quatschen. Heiner Brandt war da als Handball. Damals war ja gar kein Handballtrainer mehr von Deutschland, sondern einfach nur als Fan teilweise und Unterstützer war er mit dort. Dann den Chef vom Olympischen Sportbund, also den
Bach, oder heißt
das? Komme ich nicht auf den Namen.
Bach?
Ja, genau.
Aber ich weiß jetzt auch den Vornamen gerade nicht.
Auf jeden Fall, den konnte ich dort auch treffen. Da habe ich auch eine kleine lustige Geschichte, weil als wir gestartet sind, konnten wir uns halt auslosen lassen, zu welchen Sportdisziplinen wir kommen konnten. Dadurch, dass ein anderer Typ, der dort mitgegangen ist und ich beide im Rollstuhl saßen, mussten für uns halt spezielle Karten bestellt werden, weil halt einfach Behindertenplätze und so. Da hatten wir dann natürlich den Vorteil, uns raussuchen zu können, dass wir zu allen geilen Sportarten gehen wollten, während bei den anderen ja ausgelost wurde, dass es dann doch irgendwie teilweise jetzt nicht ganz so der Fall war und auch manche Disziplinen dann nicht ganz gewollt wurden, wo sie eben hin wollten. Aber ja, wir hatten da einfach den Vorteil. Und dann war es so, irgendwann gab es die Möglichkeit, dass wir zum Spiel USA gegen Frankreich durften im Basketball. Und da habe ich dann halt so gedacht, Alter, da will ich auf jeden Fall hin. Es waren aber Sondertickets, die wir da bekommen haben. Und dann wurden wir Basketballer halt gefragt, ob wir da mit wollten. Haben natürlich alle gemeint, ja, voll geil. Und dann wurde uns beiden, uns Rollstuhlfahrern, wurde uns leider gesagt, ja, geht halt doch nicht so ganz wegen. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, warum das dann nicht ging. Und dann dachte ich so, ja, fuck, Alter, die USA hätte ich halt schon gerne spielen sehen. Und dann bin ich ehrlich gesagt meinem Gruppenleiter ein bisschen in den Rücken gefallen. Das war aber gar nicht gewollt, sondern einfach so eine Impulsentscheidung in dem Moment. Im deutschen Haus waren dann eben der Bach, ich weiß echt den Vornamen nicht, ist egal. Und dann bin ich da so hingegangen, hab so gemeint, hey, Situation sieht so und so aus, kannst du mir mal ein paar Tickets besorgen? Ja, dann hat er das tatsächlich klären können, aber auf jeden Fall hatten wir dann die Chance, VIP das Spiel USA gegen Frankreich zu sehen. Also VIP heißt jetzt nicht, dass wir uns irgendwie in die Kabinen schleichen konnten oder einen von den Profis da noch gesehen haben, das auf jeden Fall nicht. Aber das Spiel zu sehen war Legendenstatus irgendwann waren wir auch auf dem Cristo oben und da haben wir dann auch die französische Nationalmannschaft treffen können. Tony Parker war da gar nicht dabei. Fournier habe ich, glaube ich, gesehen. De Colo hieß der. Die konnte man alle sehen, aber die ganzen, nee, tatsächlich Gobert und Batum, die waren da auch nicht. Aber ich hatte ja vorhin noch gesagt, ich war im Olympischen Dorf und da sind mir tatsächlich dann auch Nicolas Batum und Rudy Gobert über den Weg gelaufen. Da habe ich dann auch ein Foto mit ihm machen können. War saugeil.
Super, ey. Also es ist ja wirklich eine Geschichte, nach der sehnt sich jeder Sportbegeisterte. Und dann auch USA gegen Frankreich. Ich würde sagen, dass ich jetzt keine Falschaussage treffe, dass Frankreich ja auch die Top 3 oder 5 in Europa auf jeden Fall bei jedem Turnier ist. Und ich denke, mit USA hast du da ja so ein halbes All-Star-Team dann gehabt. Oder wie man heute sagt, Brooklyn Nets-Team dann, ne? Vielen Dank für die Eindrücke. Wir wollen mal ganz kurz zurückgehen dann doch, und zwar zu deiner Schulzeit. Du hast ja vorhin schon gesagt, dass auch die Basketball-AG da ein Teil war, der dich zum Sport geführt hat. Und zwar diese Stephen Hawking-Schule. Wenn ich richtig jetzt noch im Kopf habe, Neckargemünd, also gar nicht so weit weg von jetzt unserem Standort. Nimm uns mal mit in diesen Schulalltag. Wie ist denn da so die Schule abgelaufen? Was ist besonders an der Schule?
Also besonders an der Schule ist halt auf jeden Fall die Kombination zwischen Schule und Internat, würde ich sagen. Also da sind wir wirklich montags, also die Internatsschüler sind montags, sind wir da hingefahren mit einem Schultaxi und freitags dann wieder nach Hause. Und da war es dann einfach cool. Du musstest halt nicht irgendwie eine Stunde früher aufstehen, um dich fertig zu machen oder so, um in die Schule zu kommen, sondern du konntest 10 Minuten früher aufstehen, konntest dann runter ins Klassenzimmer und warst dann auf jeden Fall pünktlich. Und man kann gar nicht von wirklich Inklusionsschule sprechen, weil eigentlich waren wir Behinderten in der Überzahl. Aber es waren halt auch ganz normale und nicht behinderte Leute dort an der Schule und die waren in Anführungszeichen in der Unterzahl, sodass man die dann inkludieren hätte müssen. So, wie du es gerade gesagt hast, so die ganzen AGs, die man dann durchs Internat am Ende noch machen konnte, die Freunde, die man dort getroffen hatte, dass man halt nicht irgendwie, ja, nach Hause zu einem anderen musste oder sonst was, sondern man ist einfach 2 Zimmer weitergegangen, wenn man zu seinem besten Freund wollte oder dann mal auf eine andere Gruppe, sogar vielleicht in ein anderes Internatshaus, aber man war da auf jeden Fall dauerhaft auch nach der Schule immer super, super gut miteinander vernetzt, konnte gemeinsame Zeit verbringen, zum Beispiel dann gemeinsam in die Basketball-AG gehen oder andere Aktivitäten machen. Also es war wirklich auch eine super geile Zeit und ich bin froh, dadurch auch eine gewisse Form der Selbstständigkeit irgendwie erlangt zu haben, weil Internat ist halt schon einfach nice.
Und du warst ja auch mit der Schule dann bei Jugend trainiert für Olympia. Hat es dann, findest du, auch Einfluss gehabt, da ihr so eng beieinander seid, dass ihr eine besondere Teamchemie hattet?
Ja, würde ich tatsächlich schon so sagen. Also wir hatten einen Trainer von mir, bei dem ich dann noch später in Heidelberg gespielt habe, der ist dann da immer in die Schule gekommen und hat uns dann, ja, in verschiedenen Kursen hatten wir dann immer so ein Training. Da ist dann auch immer mal einen Tag lang die Schule für einen ausgefallen. Das war natürlich immer das Allerbeste an den Trainingseinheiten. Und es ist natürlich ein bisschen unterschiedlich. Also ich meine, ich war damals noch nicht so unfassbar gut, aber vergleichsweise war ich damals halt schon so mit der Beste und hatte da dann auch einfach einen gewissen Vorteil. Also da musste man dann in den Trainingseinheiten natürlich auch von ganz von vorne anfangen, weil viele da auch einfach nicht das erste Mal im Rollstuhl saßen, aber das erste Mal einen Basketball in der Hand hatten. Und dann war es wirklich so, dass wir immer dann zusammen nach Berlin gefahren sind, war immer eine super lange Reise und dadurch konnte man sich dann auch nochmal anders kennenlernen und die Teamchemie, die war schon echt immer gut und die war wirklich ein Vorteil gegenüber anderen, die dann halt, ja, eben nicht diese Internatszeit zusammen hatten und wo man dann mal nicht nach der Schule noch was gemeinsam gemacht hat, sondern nur zusammen in der Halle auf dem Court stand.
Sebastian, wie ich dir vielleicht mitgeteilt habe, bin ich als Lehrer. Ich träume natürlich davon, irgendwann mal in irgendeiner Sportart auch mal wie du zur Finalveranstaltung von Jugendtrainer für Olympia zu fahren. Mach mir nochmal so ein bisschen Lust drauf, was habe ich bisher verpasst, was macht so eine Finalveranstaltung aus?
Also das Allergeilste war halt tatsächlich der Fakt, dass zum Beispiel das Finale vom Rollstuhlbasketball, wo ich dann halt auch 3-mal teilgenommen habe, war halt insofern das Highlight, weil wir hatten damals dann immer in der Max-Schmeling-Halle. Da war das Finale im Rollstuhlbasketball, genau wurde das dann ausgetragen und alle Teilnehmer von Jugend trainiert für Olympia saßen dann auf der Tribüne und das ist dann halt schon geil, wenn man dann mal vor 5.000, 6.000 Leuten ein Finale spielt, weil beim Rollstuhlbasketball kann man halt schon so sagen, es sind halt nicht immer so viele Leute in der Halle, abgesehen von den großen Profimannschaften in Deutschland, wo dann auch nur 300, 400 Leute in der Halle sind. Das war auf jeden Fall definitiv ein ganz, ganz geiles Ding.
Ich habe mich gerade eben echt abgeholt gefühlt. Ich hatte tatsächlich mal an meiner alten Schule 2 sehr gute Ruderer. Wir haben dann für Jugendtraining für Olympia ein 4er-Boot angemeldet. Und da es so wenige Schulen gab, die daran teilgenommen haben, waren wir direkt in der Rheinland-Pfalz Finalveranstaltung. Und dann ging es für mich darum, 2 Jungs zu finden, die sportlich sind, die man in so ein Ruderboot setzen kann und die innerhalb von 3-4 Wochen zumindest mal gerade ausrudern können. Wir sind um eine Bootlänge an Berlin gescheitert, aber es war trotzdem eine coole Zeit auf jeden Fall. So wie du es auch geschildert hast.
Ja, das würde ich auch so sagen. Wir hatten auch tatsächlich das Glück, dass wir uns halt nie mit irgendeinem anderen Schulteam in Baden-Württemberg messen mussten, sondern wir wurden da auch immer direkt eingeladen und haben da auch immer gute Plätze rausgeholt. Also wir wurden zweimal Erster, einmal Dritter und einmal Fünfter noch, glaube ich. Also ich war da tatsächlich oft.
Dann kommen wir mal wieder in die jetzige Zeit. Und zwar verbindet uns ja dann doch noch was, abgesehen vom Basketballsport, Sebastian. Und zwar machst du mit einem Freund auch einen Podcast. Berichte uns mal, um was es da so geht und wie ihr dazu gekommen seid, einen Podcast zu machen.
Ja, also unser Podcast heißt ja Ob du behindert bist. Also der Kumpel und ich hatten uns dann wirklich so überlegt, hey, wir hatten Bock auf einen Podcast. Ich war davor, habe ich schon ganz, ganz viele Podcasts gehört. Für den war das alles noch relativ neu. Und dann haben wir uns so überlegt, was können wir denn so erzählen? Was sind so unsere gemeinsamen Leidenschaften? Dann war so als Idee Sport. Okay, Sport-Podcast gibt's nur zuhauf. Dann war die zweite Idee Filme. Und bei Filmen steckt er ein bisschen weiter drin wie ich. Und dann haben wir uns überlegt, was ist denn so unser Alleinstellungsmerkmal? Und das war relativ simpel gesagt, unsere Behinderung. Also wir haben halt beide eine Behinderung. Wie gesagt, ich sitze im Rollstuhl. Er hat was an den Armen. Haben wir uns überlegt, warum reden wir nicht einfach generell so über das Thema Behinderung und versuchen, ja, das Thema Behinderung näher an die Menschheit oder vielleicht auch einfach an Leute zu bringen, die sich damit nicht so groß identifizieren können, die damit noch nicht groß in Kontakt gekommen sind, damit einfach die auch das Thema ein bisschen lockerer angehen können. Mir ist jetzt nicht wichtig, ob das irgendwie 1000 Leute oder eine gewisse Anzahl an Leuten auf jeden Fall hören. Ich habe damals schon so gesagt, ey, ganz ehrlich, wenn ich damit eine Person irgendwie berühren kann, dass die in einer gewissen Situation zum Beispiel auch gegenüber einem Behinderten gediegener und entspannter handelt, das war so mein Hauptziel. Dass viele ihren Berührungspunkt mit behinderten Menschen doch ein bisschen entspannter angehen und die Menschen dann einfach nicht irgendwie wie Porzellan behandeln, sondern einfach wie ein Mensch gegenüber.
Da ist ja in den letzten Jahren auch viel in den Medien, vielleicht auch in meiner Bubble oder in der generell in der Bubble, aber ich habe das Gefühl, dass da viel mehr genutzt wird, die sozialen Medien, die neuen Formen. Kannst du das bestätigen oder jetzt auch Rückmeldung von deinem Podcast, dass du sagst, es wird anders mit der Situation umgegangen, wenn Leute dich im Rollstuhl zum Beispiel sehen, oder findest du, dass sich dann in den letzten Jahren dann doch eher weniger getan hat?
Also es ist natürlich auch ein bisschen schwierig. Früher war ich ja auch deutlich jünger, vielleicht habe ich da auch die Welt dann doch immer ein bisschen anders gesehen, aber ich würde definitiv behaupten, dass so in den letzten Jahren das Thema Inklusion auch zumindest in den Worten der Menschen doch deutlich vorangeschritten ist. Wie es dann tatsächlich aussieht, ist immer so ein bisschen schwierig. Aus meiner Sicht würde ich definitiv sagen, super easy, wird immer besser, wird alles besser auch gemacht, aber gleichzeitig, es kommt natürlich auch immer ein bisschen auf den Menschen. Also ich sage mir, von euch nicht behinderten Menschen erwarten, dass ihr auf einen Rollstuhlfahrer zugeht und direkt beste Freunde werdet, wenn der Behinderte, der Rollstuhlfahrer dann halt so voll der unsichere und ruhige Typ ist. Also du brauchst halt auch einfach jemanden, der selber die Fresse aufmacht als Rollstuhlfahrer, um sich selbst inkludieren zu können.
Marcel ist dein Kumpel, mit dem du den Podcast
machst. Ja, genau, richtig.
Lass mir den kurz grüßen. Also Grüße an Marcel an dieser Stelle.
Von mir auch, Grüße.
Ja, von mir natürlich auch. Sebastian, deinen Podcast haben Flo und ich beide konsumiert, so sagt man das ja bei den Podcasts mittlerweile. Wir haben uns einige Folgen angehört, das war das Schöne dabei, dass wir beide auch ein bisschen zum Nachdenken angeregt wurden und dass ihr einfach ganz offen mit eurer Behinderung umgeht, aber auch immer die Perspektive des Beobachters auch beleuchtet. Und das hat uns besonders gut gefallen und deswegen ist es zu Recht der inklusivste Podcast Deutschlands. Aber was ist denn Inklusion eigentlich? Also es wird ja oft benutzt, das Wort, aber was bedeutet das denn eigentlich ganz genau?
Also Inklusion ist ja eher so ein bisschen, dass sich die Welt an die Minderheiten anpasst oder beziehungsweise versucht eben diese Minderheiten, in dem Fall behinderte Menschen, in ihre große Welt rein zu inkludieren. Aber genau wie du es halt gesagt hast, für mich war es ganz, ganz wichtig, dass wir uns halt auch in die Perspektive von anderen Menschen hineinversetzen, weil natürlich könnten wir jetzt ganz dumm und stupide irgendwie hingehen und sagen, oh, die armen kleinen Behinderten werden so benachteiligt. Ist aber vollkommener Bullshit, vollkommener Quatsch aus meiner Sicht, weil wir müssen halt auch das große Ganze sehen und halt auch mal von außen auf die Situation draufblicken.
Ja, auf jeden Fall, da würde ich nur noch nachschieben. Ich denke, ihr werdet in den Situationen halt oft auch gezwungen, euch in das Denken von Fußgängern oder Leuten, die nicht im Rollstuhl oder Einschränkungen haben, reinzudenken. Und Leute, die halt einfach nicht die Eigenschaft haben, die machen sich dann doch nicht die Gedanken, weil sie einfach nicht die Gedanken machen müssen. Ich hoffe, man kann nachvollziehen, was ich meine.
Ja, würde ich tatsächlich auch so sagen. Also ich würde
du wirst eher dazu gezwungen, denke ich, dir Gedanken zu machen.
Ja, vermutlich.
Warum viele Sachen so sind, ja. Aber vielen Dank. Also an der Stelle, ob du behindert bist, der Podcast mit Marcel und Sebastian, eine Empfehlung unsererseits. Und hier exklusiv ein Teil davon in unserer Ausgabe. Jetzt haben wir noch eine Frage. Du hast gemeint, ihr trainiert, Zuschauer nein, aber gibt's Spiele aktuell bei dir? Also ist der Regelbetrieb jetzt dann da, wenn ihr auch trainiert?
Ja, das ist tatsächlich sehr, sehr schwierig. Also wir spielen jetzt leider nicht die Profiliga, also wirklich die erste Bundesliga, die darf aktuell spielen. Da sind auch aktuell jetzt tatsächlich die Halbfinale, beziehungsweise wenn die Folge rauskommt, sind wahrscheinlich die Halbfinalspiele auch schon rum. Das heißt, man kann sich dann vielleicht noch die Finalspiele geben. Ja, wir können leider Gottes eben nicht spielen, einfach weil wir dazu einfach nicht zu den Profiligen zählen und sich dann auch viele Mannschaften doch zurückgezogen haben, weil es dann auch zu 100% verständlich in den Teams dann auch einfach Menschen gibt, die zu größeren Risikogruppen zählen und dann eben nicht an einem Ligabetrieb gegen andere Menschen, gegen andere noch größere Ansteckungsgefahren dann einfach teilnehmen wollen. Und dadurch sind dann auch keine Ligen zustande gekommen in den unteren Bereichen. Aber das ist sehr, sehr verständlich, auch wenn ich es für mich natürlich sehr, sehr schade finde, weil ich sportlich gesehen dann doch ein sehr kompetitiver Mensch bin.
Hast du einen Tipp, wer es macht? Vielleicht kannst du damit dann schon in die Zukunft treffen, weil du gesagt hast, es ist dann wahrscheinlich vorbei, wenn der Podcast rauskommt, die Finalrunden.
Ja, ich bin mal gespannt. Ja, ich glaube tatsächlich, dass RSV Landil aus Wetzlar das Ding holen wird. Vermutlich werden sie gegen Thüringen gespielt, also gegen eine Erfurter Mannschaft, die jetzt die letzten 2-3 Jahre dominiert haben, wirklich jedes Spiel gewonnen haben. Dieses Jahr wurden sie das erste Mal geschlagen. Also Thüringen hatte tatsächlich in ganz Deutschland, glaube ich, die längste Siegesserie irgendwie. Vielleicht jetzt nicht der Geschichte, aber doch des aktuellen Jahrzehnts, könnte man schon fast sagen. Die sind irgendwie 60 Spiele oder so ungeschlagen gewesen, auch national, international alles gewonnen. War eine geile Zeit, aber da sind jetzt auch ein, zwei Leistungsträger abgebrochen und deswegen, glaube ich, holt Landl das Ding.
Okay, dann würde ich sagen, haben wir das perfekt abgerundet. Was möchtest du unseren Zuhörern noch mit auf den Weg geben oder was möchtest du zum Abschluss noch sagen?
Ich würde tatsächlich einfach euren Zuhörer und Zuhörerinnen empfehlen, schaut einfach mal euch ein Bräuschel-Basketballspiel an. Es lohnt sich wirklich. Es ist nicht irgendwie eine Sportart, wo behinderte Menschen gegeneinander antreten, sondern es ist wirklich eine geile Sportart, die man sich angucken kann, die sehr kompetitiv ist und für jeden, der das dann auch irgendwie mal konsumiert, sich das anschaut, wird sehr verwundert sein, weil es dann doch auch die Spieler gibt, die einfach mal aufeinander knallen, wo dann beide im Sportrollstuhl mal schön auf die Fresse fliegen und dann für jeden, für den es neu ist, der hat erstmal große Augen, großen Mund, weil das für ihn so gar nicht erwartet wird. Und deswegen meine Empfehlung einfach, guckt euch die Spiele an, egal welche Ligen, egal welches Land, also Deutschland, Spanien. Spanien gibt es immer gute Spiele, aber auch wenn dann die Paralympics dann irgendwann wieder stattfinden, guckt da einfach mal rein. Das ist sehr empfehlenswert.
Ja, danke. Das war doch noch eine schöne Werbung, was unsere Folge perfekt abrundet. Und dann würden wir uns an dieser Stelle einfach auch von dir verabschieden. Vielen Dank, Sebastian.
Ja, tausend Dank, Sebastian.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat mir mega viel Spaß gemacht.
Uns auch. Dann sehen wir uns in der Halle. Haben wir jetzt ausgemacht.
Sehr gut, machen wir.
Ich überlege mir ein Wurfspiel und dann treten wir gegeneinander an.
Ja, perfekt, machen wir.
Dann noch einen schönen Tag. Tschüss, Sebastian.
Ciao.
Ja, das war sie, unsere 5. Folge. Wir hoffen, ihr hattet Spaß dabei und habt auch ein bisschen was über Rollstuhlbasketball gelernt. Als letztes wollen wir noch anfügen, dass der gute Mann natürlich Thomas Bach heißt, seines Zeichens IOC-Präsident. Und mit dieser letzten Info verabschieden wir uns von euch. Macht's gut, bis dann, bleibt gesund.